England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und herzlich willkommen. Heute machen Klaus und ich uns im Britpod auf die Spuren des Erfolgsautors Sir Arthur Conan Doyle, dem Erfinder des Krimidetektivs Sherlock Holmes und seines treuen Begleiters Dr. Watson. Alle Hintergründe dazu und mein Besuch im Original Sherlock Holmes Museum in der Londoner Baker Street gleich exklusiv bei uns. Nachdem wir neulich schon mal der Erfolgsstory Agatha Christie nachgegangen sind, wollen wir heute den Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle und seine Kultfigur Sherlock Holmes sozusagen unter die Holmesche Lupe nehmen. Sherlock Holmes ist ja quasi der englische Detektiv überhaupt. Zigmal verfilmt, immer wieder großartig. Ich glaube, fast jeder kennt auch die tolle Sherlock Holmes-Serie mit Jeremy Brett oder die BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Alles riesen internationale Erfolge. Klaus, erinnerst du dich auch noch an diese Musik?
Ja, da sieht man Jeremy Brett wieder so richtig vor sich. Übrigens, Sherlock Holmes ist die am häufigsten gezeigte Romanfigur der Welt mit 217 Filmen und 81 Schauspielern. Das ist ein echter Weltrekord. Aber fangen wir doch mal damit an, was die Figur Sherlock Holmes eigentlich ausmacht. Warum ist er so unverwechselbar?
Ja, nun gut, er ist ein sachlich-rationaler Beobachter, ist bewandert im neuesten Wissenszweig der Forensik, kennt sich bestens mit Chemie aus und er hat eine geniale Kombinationsgabe. Da hat sich Autor Arthur Conan Doyle schon wirklich tolle Sachen ausgedacht. So einen Typen, den kann man auch nicht so schnell vergessen. Ich bin selber ein Riesenfan von ihm. Sherlock Holmes spielt ja dann auch noch Geige. Er besitzt angeblich eine Stradivari. Er sitzt gerne Pfeifchen rauchend und nachdenkend in seinem großen Ohrenbackensessel und lebt so ein bisschen wie ein Dandy in der viktorianischen Zeit. Und weil er so genial ist und auch innovative Täterprofile erstellen kann, bietet ihn dann auch oft selbst Inspektor Lestrade von Scotland Yard um Hilfe. Es geht dann um Diebstähle, um verschwundene Personen, um geheimnisvolle Morde oder sogar auch um große Staatsgeheimnisse.
Und ganz wichtig, Sherlock Holmes ist nie allein. An seiner Seite befindet sich immer der treue Dr. Watson. Weißt du überhaupt, wie die beiden mal zusammengekommen sind?
Ja, ich glaube, das hat irgendwas mit seiner Wohnung zu tun, oder?
Genau. Gleich in der ersten Sherlock-Holmes-Story, eine Studie in Scharlachrot, bekommt Dr. Watson den Tipp, dass ein etwas seltsamer Detektiv namens Holmes einen Wohnungsgenossen sucht. Zur viktorianischen Zeit waren Londoner Wohnungen ja ziemlich rar. Holmes sei aber etwas neurotisch und ein Workaholic, wurde Dr. Watson gewarnt. Zum Glück für uns ist er ja dann trotzdem eingezogen.
Ja, und zwar in die Londoner Baker Street 221B, wo sich heute das berühmte Sherlock-Holmes-Museum befindet.
Aus den Sherlock-Holmes-Geschichten wissen wir ja sogar, wie Holmes aussah. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte ein markantes, eckiges und etwas raubvogelartiges Gesicht und graue Augen. Also ein bisschen wie du, Alex, wenn ich mir mal die Raubvogelnase wegdenke.
Also bitte, sehr witzig. Ich habe ja schließlich grüne Augen, oder? Naja, aber das ehrt mich eigentlich ein bisschen. Deswegen habe ich mich ja für unsere Podcast-Kachel auch ein bisschen wie Sherlock Holmes und du wie Dr. Watson verkleidet, dem du übrigens meiner Meinung nach auch sehr, sehr ähnlich siehst, bisschen wie er sprichst und auch noch den Doktortitel dazu passend hast, ne? Aber jetzt sag mal, was anderes, wie viele Sherlock-Holmes-Geschichten zusammengerechnet gibt's denn überhaupt?
56 Kurzgeschichten und 4 Romane. Und obwohl Arthur Conan Doyle am Anfang erfolglos damit war, am Ende hat Holmes ihn dann doch noch zu einem sehr reichen Mann gemacht. So wurde Doyle schon 1903 aus den USA $75.000 für weitere 12 neue Geschichten und $25.000 für einen Sherlock-Holmes-Roman geboten. Also, das war schon irrsinnig viel Geld.
Das kann man wohl sagen. Ich habe das mal nachgerechnet. Nach heutigem Wert wären allein diese $100.000 aus dem Jahr 1903 7,5 Millionen Dollar wert. Er war also schon zu Lebzeiten ein Millionär. Auch noch mit den Geldern, die er in Großbritannien verdient hat, der gute Arthur Conan Doyle. Aber über ihn als Autor werden wir gleich noch reden. Er war ja trotzdem eine sehr schillernde Figur. Bleiben wir aber trotzdem noch ein bisschen bei Sherlock Sherlock Holmes und seinem treuen Dr. Watson. Berühmt ist ja Sherlock Holmes auch durch seine karierte Deerstalker-Mütze geworden. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Deerstalker-Mütze mit seitlichen Ohrenschützern oben schön zusammengebunden war eine typische Jagdmütze, die einen vor den Regentropfen aus den Bäumen schützen sollte. Holmes damit auszustatten, war ziemlich genial vom Autor, finde ich. Denn so hatte man immer ein festes Bild von ihm.
Ja, und das alles kann man heute im Londoner Sherlock Holmes Museum in der Baker Street 221b besichtigen. Das ist ein echtes Muss für jeden Sherlock Holmes Fan. Ich habe ja wirklich diese fiktiven Räume von Sherlock Holmes persönlich besichtigt, einen Besuch dort abgestattet und mich gleich mal mit der jungen Tourguide-Lady Peggy unterhalten, die als viktorianisches Hausmädchen verkleidet ist. Man denkt dann wirklich, man befindet sich gerade in einem Sherlock Holmes-Film.
So I would have been a housemaid.
Ich stelle ein Hausmädchen dar, das in diesem Haus arbeitet und sicherstellt, dass für jeden gesorgt ist. Wir haben einige Guides im Museum, Butler und Hausmädchen, die einen durch die Räume führen. Wann wurde das Museum denn gegründet?
Ja, auch das und die Geschichte dieses Hauses hat Peggy mir verraten.
So I can tell you that this museum was open in 1990.
Das Museum wurde 1990 eröffnet, aber das Haus ist viktorianisch und 207 Jahre alt. Ursprünglich gab es die Nummer 221b gar nicht. Zu Sherlock Holmes Zeiten gab es nur Hausnummern bis 89. Erst später wurde die Baker Street bis zur Nummer 221 erweitert.
It wouldn't have been any Baker Street after 89. It was only later on that the Baker Street expanded and now we have 221b.
Das Witzige ist ja daran, dass viele Besucher die Figur dieses Sherlock Holmes für wirklich echt und lebensecht halten. Unglaublich, ne?
Du meinst, sie denken, Holmes hätte wirklich mal unter dieser Adresse gelebt? Ja, das kommt davon, wenn ein Autor seine Hauptfigur zu detailliert beschreibt. Holmes Körpergröße, Augenfarbe, Deerstalker Mütze und so weiter und so weiter.
Yeah, we get a lot of questions like that.
Solche Fragen kommen oft. Wann starb er? Wo ist er begraben? Viele denken, er lebt noch. Tatsächlich fühlt es sich im Museum an, als wenn er noch da ist.
Was ich am erstaunlichsten fand, war ja, dass Peggy auch wirklich mit der Figur mitlebt, weil sie ja tagtäglich den Besuchern aus aller Welt diesen Sherlock Holmes und das Haus präsentieren muss.
Er ist eine sehr ungewöhnliche Figur. Er ist auf besondere Weise intelligent. Auch sein Geigenspiel ist
ungewöhnlich.
Ich finde ja die Idee des unschlagbaren Duos so toll. Also, dass Sherlock Holmes ohne Dr. Watson gar nicht denkbar ist. Literaturwissenschaftlich gesehen war das ziemlich neu. Kommt Dr. Watson denn im Museum angemessen vor?
Aber wie? Er war ja schließlich Mitbewohner in dieser Baker Street 221b, laut Peggy.
Of course, and you'll see Dr. Watson's room.
Ja, man sieht doch Dr. Watsons Zimmer. Man sieht seine persönlichen Dinge, auch aus der Militärzeit, sowie medizinische Gegenstände aus der viktorianischen Ära.
Abschließend habe ich Peggy gebeten, nochmal zusammenzufassen, was dieses außergewöhnliche Museum auf seinen drei Stockwerken eigentlich wirklich zu bieten hat.
Wenn man dieses Museum besucht, sieht man als erstes Sherlock Holmes Räume, auch das Wohnzimmer. Im zweiten Stock befinden sich Dr. Watsons Zimmer und das von Mrs. Hudson, der Haushälterin. Im Obergeschoss ist dann das Wachskabinett mit Figuren aus den Stories. Die Baker Street 221b ist ja nicht weit von Madame Tussauds Wachsfiguren entfernt. Es gibt die U-Bahn-Station Baker Street, Bahnhof Paddington ist nah. Also, da kommen sicher Besucher aus der ganzen Welt hin, oder?
Ja, Sherlock Holmes ist ein echtes Weltphänomen. Wenn man nach der Führung durch den herrlichen Museumshop übrigens geht, wird einem das nochmal ganz klar. Da findet man echt alles. Sherlock Holmes Büsten, große, kleine, Antiquitäten, Taschenuhren, Stifte, Bücher aller Art, auch die Sammlungen der alten Bücher neu gebunden, also wirklich richtig wertvolles Zeugs und sogar die Deerstalker Mütze in allen Farbvariationen. Da habe sogar ich noch mal zugeschlagen in bestem Harris Tweed mit grünem Tartanmuster.
Hast du auch mal einen Fan interviewen können?
Ja, genau, das habe ich auch. Draußen in der Warteschlange stand ein junger Mann mit seiner ganzen Familie, der war von weit her gereist und hieß Sam. Jetzt stehe ich vorm Sherlock Holmes Museum. Eine riesige Schlange von Menschen, unter anderem auch Sam steht hier, ein großer Fan von Sherlock Holmes. Sam, hello.
Hello.
You are a big fan from Sherlock Holmes?
Yes.
And why?
Well, I like the books.
Ich mag die Bücher. Es macht Spaß zu raten, das Geheimnis herauszufinden, bevor Sherlock Holmes das tut. So kann man beim Lesen seine eigene Intelligenz testen.
So, it's nice to be able to think and test one's intellect while reading.
Was für ein Buch hat dich als allererstes fasziniert?
Well, I started where it begins with the study in Scarlet.
Die Studie in Scharlachrot. Meine Mutter hatte mir eine Gesamtausgabe geschenkt.
Well, complete Sherlock Holmes, and I started with study in Scarlet and have been making my way through chronologically.
Und du weißt ja, dass Arthur Conan Doyle das Ganze geschrieben hat. Er ist der Autor, der Erfinder. Hast du auch schon mal über Arthur Conan Doyle dich ein bisschen schlau gemacht?
A little bit. Not very much, though.
Ein bisschen, aber nicht sehr. Ich höre, dass er den Charakter am Anfang nicht sehr gemocht hat und es schwierig fand, dafür zu schreiben.
Was ist das Faszinierende für dich an der Figur Sherlock Holmes? Warum magst du besonders Sherlock Holmes so?
Well, it's just, he's smart, it's fun to...
Er ist smart und reduziert alles auf Tatsachen.
...evidence that one might find mundane in one's ordinary life.
Hast du auch schon Filme gesehen oder die berühmte BBC-Serie?
Yes, I've seen a few. I've seen
ja, ich habe die komplette Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch gesehen und die klassische mit Jeremy Brett.
Where do you come from?
I'm from
aus St. John's, Kanada.
Und in so weiter Entfernung ist auch Sherlock Holmes bekannt?
Well, yeah, he is the
ja,
most famous
er ist der größte literarische Detektiv aller Zeiten.
Und was erwartest du dir von diesem Museum jetzt? Du weißt ja, dass die Figur keine lebende Figur war, sondern dass das alles ein bisschen erfunden ist.
Well, it'd be interesting to see
es ist interessant, wie Arthur Conan Doyle seine Inspiration bekam. All das, was dann in den Büchern vorkommt.
Und noch ein kleiner Tipp für dieses Museum. Es ist immer gut, wenn man im Internet zum Beispiel seine Tickets vorbestellt, dann braucht man nicht so lange in der Schlange stehen. Und was mir passiert ist, ich habe noch meinen Handkoffer dabei gehabt. Man darf aber jede Art von Gepäck auf keinen Fall irgendwo im Museumshaus oder an der Rezeption lagern. Da muss man um die Ecke zum örtlichen indischen Tabakhändler und dort für 5 Pfund seinen Koffer unterstellen. Also vermeiden Sie das, indem Sie lieber nichts mitnehmen, außer vielleicht einer kleinen Handtasche. Und ich kann euch noch vorwarnen, für die englische Führung sollte jeder irgendwie versuchen, gutes Englisch zu verstehen, denn diese Führungen, die haben es in sich. Ich habe da mal ein bisschen mitgeschnitten und weiß nicht, ob das jeder verstehen kann. Hier eine kleine Kostprobe.
I'm just gonna go through 2 things with you before we get started. Please no videos or recordings, but photos are completely fine. And we do ask, even though it is very tempting to touch any and everything you see, please do not. They are all old antiques and very, very delicate. And if we just come forward just a tiny bit more there, amazing, thank you. So, with that, imagine it's the year 1881. You've arrived downstairs at the front door, welcomed by Mrs. Hudson. You've come up those very 17 steps, finding yourself here as you are in the study. As a client of Sherlock, you would have been directed to this chair here. This was a strategic move, as we know he didn't do anything for no reason. The light from those very 2 windows would have shined bright during the day, illuminating everything about your face. Sherlock sat opposite you here, shrouded in darkness, would have analysed you, your facial expressions, body movements, any little detail, to deduce whether you were telling the truth or maybe you were telling some lies about your case. Now, if he found your case interesting and worthwhile, that was fun. If he would have used this chemistry set here to solve your case using fingerprint analysis. Believe it or not, he was so far ahead in his time, he used fingerprint analysis a good 11 years before Scotland Yard and the FBI. How can you really imagine that?
Wer aber war nun der Mann, der Sherlock Holmes erfunden hat? Also, es war einmal der Arzt Dr. Arthur Conan Doyle, 1859 in Schottland in Edinburgh geboren, später mit einem Sir geadelt. In jungen Jahren führte er schon eine Praxis in Southsea bei Portsmouth. Er verfasste aber schon sehr früh Kurzgeschichten, die er hier und da veröffentlichen konnte. Seine Vorliebe gehörte dem historischen Roman, sodass seine erste Sherlock Holmes-Geschichte eher ein ein Ausreißer wurde. Und immerhin konnte er hier seine Begeisterung für moderne kriminalistische Ermittlungsmethoden, nämlich die Forensik im Speziellen und dem Fingerabdruck, beweisen. Aber ab 1891 konnte Conan Doyle dann von seiner Schriftstellerei richtig gut leben und die Praxis aufgeben. Er ist ja, wie gesagt, durch seine Bücher dann Millionär geworden.
Ja, und weil er mit Sherlock Holmes gar nicht so happy ist, lässt er ihn 1893 einfach sterben, indem er ihn in der Schweiz die Reichenbachfälle hinunterstürzen lässt. Er kann mit Holmes nicht mehr viel anfangen. Sogar Conan Doyles Mutter war schockiert. Erst der heftige Protest der Leserinnen und Leser und die vielen hohen Schecks aus Amerika haben dann dafür gesorgt, dass Sherlock Holmes wiederkehrte, weil er glücklicherweise doch überlegt hatte. Das war schon ein raffinierter Trick. Den Rest kennen wir ja. Als Conan Doyle dann auch noch die Gruselgeschichte Der Hund von Baskerville veröffentlicht, ist sein Ruhm nicht mehr zu überbieten.
Ja, Sir Arthur Conan Doyle war ja eine vielschichtige Figur, weit gereist, politisch sehr interessiert und gebildet. Und schon als junger Mann war er als Schiffsarzt in der Arktis gewesen. Er hatte in Wien studiert. Er hatte ganz häufig die USA besucht, sich auch in Südafrika in den Burenkrieg eingemischt. Deswegen kommt das auch immer wieder in den Holmes-Romanen bei Dr. Watson vor. Und er kannte die Schweiz und Italien sehr gut. Und nach dem Tod seiner ersten geliebten Frau hat er einfach noch einmal geheiratet. Und neben der Schriftstellerei kannte Arthur Conan Doyle vor allem eine Begeisterung, nämlich die für Telepathie und spirituelle Dinge. Also er war ein richtiger, starker Esoteriker. Regelmäßig besuchte er Seancen, hat versucht, mit den Verstorbenen seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Aber schließlich ist ihm diese Leidenschaft dann irgendwo zur Besessenheit, fast zur Manie geworden. Er wurde Mitglied im Ghost Club, der paranormale Erscheinungen analysierte, und er hat sich immer wieder öffentlich mit dem amerikanischen Zauberer Houdini angelegt, dem er geradezu fanatisch echte spirituelle Fähigkeiten zuschrieb, obwohl Houdini selbst das immer stets verneint und gesagt hat, nein, das sind einfach nur Trick, das hat nichts mit irgendwelchen überirdischen Dingen zu tun. Am Ende seines erfolgreichen Lebens wurde das Paranormale für Arthur Conan Doyle zu einem wahren Fluch. Er wurde sogar beschuldigt, sich mit Betrügern eingelassen zu haben, und auf Dauer hat auch sein Ruf als Autor und als Arzt sehr darunter gelitten, dass er ins Paranormale abgeglitten ist. Er starb dann schließlich im Jahr 1930. Und da gab es wirklich eine Trauerfeier wie ein Staatsbegräbnis. Das Ganze übrigens in der Royal Albert Hall. Innen 7000 Menschen, außen nochmal 6000 Menschen, die gar keinen Platz in der Royal Albert Hall hatten. Dann wurde auf der Bühne von einer medial veranlagten Frau mit seiner Witwe eine Art Seance veranstaltet, wo man versucht hat, mit ihm über geistige Wesen Kontakt aufzubauen. Das war dann wirklich ein stiller Moment in der Royal Albert Hall bei dieser Beerdigung. Also das Ganze ist wirklich sehr abgeglitten und hat wahnsinnig viel Presse hervorgerufen, positive, aber auch negative. Und trotzdem, seine Fans waren bei ihm und haben versucht, auf diese Weise nochmal seelischen Kontakt mit Arthur Conan Doyle aufzunehmen. Und was letztlich blieb, waren trotzdem seine faszinierendsten Figuren in seinem ganzen Leben, seiner Karriere, nämlich Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und die werden sicher ewig leben. Und nächste Woche gibt's das exklusive Royal-Sommer-Interview. Mein Kollege Klaus Behling im Gespräch mit Königshausexperte Andy Englert zum Thema, wo urlauben eigentlich die Royals? Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.